Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten einige Bilder aus dem Leben des Apostel Philippus zu besprechen. Und wir hören heute ein Wort aus Apostelgeschichte 1. Das schließt sich an die Himmelfahrt an. Und als sie hineinkamen, stiegen sie auf den Söller, da sich aufhielten Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus, da kommt er vor, und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus und Simon Zelotes und Judas Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander, einmütig mit Beten und Flehen, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also kürzlich gehe ich über die Straße und da kommt ein Bekannter daher auf dem Fahrrad. Ist ja überhaupt schon ein seltener Fall, ein Fahrrad, nicht? Und übrigens ist hier noch ein Stuhl frei, das ist unerträglich zu sehen. Rutschen Sie doch bitte durch eben, ja. Kommen Sie nach vorne, hier ist noch ein Stuhl frei. Verzeihen Sie, aber sowas ist barbarisch. Nicht? Barbarisch. Danke. Dieser Mann hatte auf seinem Fahrrad, auf dem Gepäckträger, so quer, also einen Spankorb mit Stiefmütterchenpflanzen. Das sah nett aus und wie er mich sah, dann hielt er an und stieg ab. Und ich sage zu ihm, Mann, Sie haben aber Ihr Fahrrad hübsch dekoriert. Blumengarten, die hangenden Gärten, Semiramis auf dem Fahrrad. Ach, sagt er, das ist doch dummes Zeug. Die habe ich eben beim Gärtner gekauft und die will ich jetzt in meinen Garten einpflanzen. Ja, sage ich, das ist gut. Die armen Pflänzchen gingen kaputt, wenn sie so blieben. Die müssen in den Garten eingepflanzt werden. Nun werden Sie natürlich denken, das ist nicht ein allzu geistreiches Gespräch. Aber meine Freunde, es fiel mir wieder ein, als ich unseren Text las. Der handelt ja noch einmal von Philippus. Und in diesem Text wird erzählt, wie Gott an dem Philippus wie ein guter Gärtner handelt. Dieser Mann war zu einem schönen Glaubensleben erblüht. Es war schön, dass Jesus ihn rufen konnte, und er folgte ihm und vertraute ihm sein Leben an. Und wir haben gehört, wie er an der Schule Jesu rechnen lernte. Nun stand er in, im Glauben. Und nun nimmt der himmlische Vater ihn und pflanzt ihn ein in seinen Garten, in seine Gemeinde. Da sich aufhielten, und nun hören wir nicht mehr nur von Philippus, sondern von Frauen und Männern und Brüdern Jesu und anderen Aposteln. Es wird einfach aufgezählt, eine Schar Menschen. Philippus ist vom himmlischen Gärtner, dieses Stiefmütterchen des Glaubens, eingepflanzt in den Garten Gottes. Das ist eine wichtige und gute Entwicklung. Es gibt so ein schönes Sommerlied von Paul Gerhardt, da heißt es, verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Es sind so viele, die hier einen Anfang gemacht haben und dann sind sie wieder erstorben und können nur verdorrt weggeworfen werden, weil sie nicht im Garten Gottes eingepflanzt waren. Verleihe das zu deinem Ruhm, mich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Ich möchte das als Überschrift über den Text schreiben. Deines Gartens schöne Blumen. Ich lese noch mal den Text. Als sie hineinkamen, stiegen sie auf den Söller, der sich aufhielten Petrus und Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus und viele andere. Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Frauen. Deines Gartens schöne Blume. Ich habe drei Teile. Erstens, was ist der Garten Gottes in dieser Welt? Das ist seine Gemeinde. Sehen Sie, wir haben bisher den Philippus als einen einzelnen Mann gesehen. Als Jesus ihn rief, rief er ihn als einen Einzelnen mit Namen. Folge mir nach. Und wir haben gesehen, wie Philippus hier in eine geistliche Entscheidung kam, die sehr groß war, alles hinter sich lassen und sein Leben dem Sohne Gottes anvertrauen. Das ist eine Entscheidung, die uns in große Einsamkeit führt. Da nimmt uns keiner was ab. Und so ist im Anfang eines wirklichen Christenstandes, da steht eine persönliche Berufung, eine einsame Entscheidung, ganz eigene Erfahrungen mit Jesus in Buße, wo man sein Leben erkennt. Hier ist das Problem, darf ich es mal ebenso in Klammern sagen, der großen Evangelisation, die ich in den beiden vorigen Wochen hatte. Wir können nicht reden, wie Goebbels so eine Massenpsychose schaffen, sondern wir möchten, dass der Einzelne von Jesus gerufen wird, der Einzelne Entscheidung kommt, der Einzelne sein verlorenes Leben erkennt und so. Umkehr kommt. Aber nun sehen wir den Philippus auf einmal nicht mehr als einen Einzelnen, sondern hineingestellt in eine große Schar von Menschen. Wird uns gesagt, etwa 120 Leute wären es gewesen. Eine Schar von Menschen, die alle ebenso ihre eigene Bekehrung, ihre eigene Buße, ihre eigene Umkehr, ihre eigene Bekehrung ganz individuell hatten. Aber nun sind sie zusammengefügt. In diesem Kreis ist der Philippus drin. Gott hat diese Blume eingepflanzt in den Garten seiner Gemeinde. Sie waren stets beieinander mit Beten und Flehen. Gott will also, wenn er durch seinen Geist Menschen zum Glauben an den Sohn Gottes erweckt, nicht da und dort in der Wüste dieser Welt so einzelne Blümlein blühen haben, sondern es geht ihm um eine Gemeinde, um seinen Garten. Seine, mal lesen wir, wir haben eben vom, da unten vom Abendmahlstisch so ein Wort gehört über die Gemeinde. Seine Gemeinde will der Herr segnen. Sie liebt er. Seiner Gemeinde gibt er den Tau seiner Gnade. Über diesen Garten lässt er es tauen. Über diesem Garten wacht er. Da reißt er selber das Unkraut aus, indem er die Seinigen läutert. Da lässt er Regen und Sonnenschein darüber kommen, damit alles zu seiner Ehre blühe. Sehen Sie, meine Freunde, es ist ein Zeichen für die ungeheure Verrottung des ganzen christlichen Lebens in unserer Zeit, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was Gemeinde ist. Das fängt damit an, dass das ein biblisches Wort, Gemeinde, dass das einfach geklaut wird im säkularen Bereich. Es gibt eine Kommunalgemeinde, dann hat jeder Dichter seine Gemeinde, Gustav König hat seine Gemeinde, Manfred Hausmann hat seine Gemeinde, Karajan hat seine Gemeinde, Menuhin hat seine Gemeinde, Thomas Mann hat seine Gemeinde. Verstehen Sie, das ist alles Gemeinde. Und dann geht das so los, die Gemeinde doch, der Max Daznan doch, die Atemtechnik, und das ist alles Gemeinde auf einmal. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das kann ja schließlich auch ein Kind kapieren, dass das also mit Gemeinde des lebendigen Gottes nichts zu tun hat. Viel schlimmer ist die riesenhafte volkskirchliche Verwirrung, die die unendliche Not bringt. Da zeigt ein Pfarrer auf ein Dorf oder auf einen Bezirk, wo 5000 Menschen wohnen und sagt, das ist meine Gemeinde. Und so erleben wir was, davon weiß das Neue Testament nicht, dass es eine Gemeinderüttenscheid gibt, eine Reise Bredenei und nicht. Die Bibel kennt nur eine Gemeinde Jesu Christi. Lieben Freunde, wenn ein Pfarrer sagt, das ist meine Gemeinde, das ist nicht wahr. Das ist seine Parochie, sein Missionsfeld, sein Arbeitsbereich, aber niemals Gemeinde. Wie groß die Verwirrung ist, das ging mir auf, als mir neulich einer sagte, in unserer Gemeinde ist alles geistlich tot. Da habe ich gelacht und gesagt, dann reden Sie bitte nicht von Gemeinde, denn tote Gemeinde gibt es überhaupt gar nicht. Das Kennzeichen von Gemeinde Jesu Christi ist, dass durch den Geist Gottes lebendig gemacht ist. Und wenn alles tot ist, dann macht er volksgierig sein, aber im Leben nicht Gemeinde Jesu Christi. Tote Gemeinde gibt es nicht. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt der Herr. Und das sagt er zu seiner Gemeinde und in ihr lebt er und macht sie durch seinen Geist lebendig. Es ist schlimm, diese Tatsache, dass man überhaupt heute nicht mehr weiß, was Gemeinde ist. Gemeinde ist nicht, was sich um einen Pastor sammelt. Die Leute sagen, ich gehöre zur Gemeinde von Pastor Busch, das ist schlimm. Das Neue Testament kennt keine Pastorengemeinde. Nur Gemeinde Jesu Christi. Nur Gemeinde Jesu Christi, was sich um ihn sammelt. Gemeinde ist auch nicht eine Organisation. Herrschaft in seiner Gemeinde, viele Ämter, er hat etliche gesetzt zu Evangelisten, etliche zu Lehrern, etliche zu Kassierern, nicht wahr, und etliche zu Liederbuchausteilern und etliche zu Leitern und Helfern, der Herrschaft in seiner Gemeinde, Ämter, aber eine Organisation ist das nicht. Wie soll ich Ihnen erklären, was Gemeinde Jesu Christi ist? Sehen Sie, damals zur Zeit des Philippus war das so klar. Da war eine Welt, die nichts wusste oder wissen wollte vom Kreuze Jesu Christi. Die Heiden wollten es nicht, weil sie andere Götter hatten. Und die Juden brauchten das Kreuz Jesu nicht, weil sie selbstgerecht waren. Ich tue Recht und scheue niemand. Es ist nie ein jüdischer Satz gesagt worden als der. Nicht? Ich tue Recht. Der Selbstgerechte braucht kein Sünderheiland. Und so lehnte jüdische und heidnische Welt das Kreuz Jesu Christi ab. Und die kleine Schar derer, die geglaubt und erkannt hatten, dass er der Sohn Gottes und ihr Heiland ist, die standen in dieser heidnisch und selbstgerechten Welt wie ein Wunder. Sie schlossen sich zusammen. Sie waren einmütig zusammen mit Beten und Flehen, samt den Frauen. Und nun frage ich Sie, ist die Welt, auch die abendländisch sogenannte christliche Welt, anders als die Welt damals? Ist sie nicht völlig heidnisch? Jeder ist sein eigener Gott geworden zu den Göttern, die er hat. Und sind wir nicht selbstgerecht? Wenn ich 100 Besuche mache, höre ich 99 Mal, ich bin gut. Wir leben in einer Welt, die genauso das Kreuz Jesu ablehnt. Sollte in dieser Welt nicht die Gemeinde Jesu wieder zusammenkommen, sich bilden? Es wird, nicht wahr, in der DDR wird es viel deutlicher heute schon. Die Gemeinde Jesu auf einmal zusammenkommt und fröhlich sich anschickt, Gott zu loben, weil sie geglaubt und erkannt haben, dass in Jesus alles heil ist. Es wird Zeit, dass unter uns wieder Gemeinde Jesu Christi sichtbar wird. Dass die zusammenkommen mit Beten und Flehen, die wissen, dass er sie erkauft hat mit seinem Blut. Und ein zweites, das ist der Garten Gottes in dieser Welt, seine Gemeinde, in die war der Philippus eingepflanzt. Und jetzt möchte ich als zweites sagen, ich glaube, es gibt so etwas wie eine zweite Bekehrung. Ich möchte davon reden, von der Bekehrung zur Gemeinde. Also zweitens die Bekehrung zur Gemeinde. Sehen Sie, es ist hier immer wieder gesagt worden, dass mit Ihrem ganzen Christenstand nichts wird, wenn Sie nicht eines Tages eine gründliche Bekehrung erleben. Mit christlichem Interesse als Kirchensteuerzahler steht man nach wie vor unter Gottes Zorn und geht ewig verloren. Der Sohn Gottes steht in der Welt und ruft, wendet euch zu mir aller Weltenden, so werdet ihr errettet. Da ist ein Schritt nötig, eine Entscheidung. Und ich möchte nicht müde werden, Ihnen deutlich zu sagen, dass all Ihr christliches Interesse verloren ist am Ende, wenn es nicht zu einer Stunde kommt, wo Sie sagen, wem anders soll ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich, dir schwöre ich zur Kreuzesfahrt als Streiter und als Untertan. Aber ich habe den Eindruck, wenn ein Mensch diese Bekehrung, diesen Entschluss hinter sich hat, der kein Kinderspiel ist, dann ist irgendwann eine, möchte man, die Bibel nennt es nicht so, ich möchte es dazu sagen, eine zweite Bekehrung nötig, nämlich die Bekehrung zur Gemeinde. Solange das nicht geschieht, meine Freunde, verkümmern alle Anfänge wie die Stiefmütterchen, wenn die in dem Korb blieben, erinnern Sie sich am Anfang, wenn die Stiefmütter im Korb blieben, verkümmern sie doch wieder. Sie müssen in den Garten gepflanzt werden. Und unser geistliches Leben verkümmert, wenn wir nicht eingepflanzt werden in die Gemeinde der erlösten und erkauften Kinder Gottes. Ich will ein Beispiel sagen, während meiner Evangelisation auf dieser Industriemesse hat mich furchtbar erregt, die ganze Sache, dass die Tatsache, dass die Kirche es kapiert, da müssen wir einfach zwischen im Evangelium, nicht? Und die Tatsache, wie schwer es ist, diesen gehetzten Leuten überhaupt nahe zu kommen. Dann nach einem der Vorträge kommt ein älterer Herr auf mich zu, so typischer Messegast, und sagt, kennst du mich nicht mehr? Nun, die Frage kriege ich oft zu hören, da erlebt man tolle Dinge, wie einer immer sagte, kennen Sie mich nicht mehr? Und ich sage, ich kann mich nie erinnern, da sagt er, Sie haben mich doch getauft, nicht? Und war, da habe ich gesagt, seitdem haben Sie sich verändert, nicht? So, seit dem Erlebnis bin ich etwas skeptisch, wenn ich so gefragt werde. Und zwar hier beinahe auch so, denn nun stellte sich heraus, ich habe vielleicht vor 33 Jahren einmal eine Freizeit für junge Kaufleute, Holländer und Deutsche, in Holland gehabt, in der Nähe von Utrecht. Und damals schenkte es Gott, ich war junger Pfarrer in Essen, schenkte es Gott einfach eine Erweckung in diesem Kreise. Es war unheimlich, wie Menschen so ihre Sünde erkannten, dass die junge Kerle sie nachts an mein Zimmer klopften und sagten, was soll ich tun, dass ich selig werde. In dieser Freizeit kam mein Bruder Johannes zum Glauben. Und da war er gewesen. Da war er mit erfasst worden. Wir hatten Dutzende gesagt, jetzt erkannte ich ihn wieder. Ach, Mann, sei, komm, wir gehen noch ein bisschen zusammen. Und dann bummelten wir miteinander durch die nächtlichen Straßen von Hannover. Ich sage, erzähl, wie dir es gegangen ist. Ich habe dich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Da liegt ein Leben dazwischen. Und fing an zu erzählen. Zuerst von lauter herrlichen Erfahrungen mit seinem Herrn. Von dem Aufblühen des CVM da in Rotterdam. Wie er dann in den Kriegszeiten auch einfach die Flügel erfahren hat, unter denen sich ein Christ decken darf. Und dann auf einmal kam ein Seufzen. Ja. Seit 3 Jahren ist alles so tot. Ich habe keine Lust mehr, die Bibel zu lesen. Ich kann nicht mehr beten. Es ist alles so tot. Seit 3 Jahren sage ich, da lebst du doch in der und der Stadt, wie du mir sagst. Ja, seitdem ist innerlich alles so tot. Ich habe keine Freude an Gottes Wort, ich habe keine Freude am Bibellesen, Gottesdienste langweilen mich. So sage ich, erzähl mir mal eben, hast du Gemeinschaft mit den Leuten in deiner Stadt, die dem Herrn Jesus gehören, die um sein Wort zusammenkommen, die ihn lieb haben? Da ist irgend so ein Kreis. Ach ja, sagt er auf einmal, ja, aber weißt du, die liegen mir nicht und ein bisschen enger Kreis und dann, und weißt du, das mörderliche Tempo im Geschäftsleben. Ah, ich bin ja immer unterwegs, dieses mörderliche Leben. Da sage ich, jetzt hör mir zu, ich bin gerade an meiner Predigt für den Sonntag. Und erzähle ich ihm von dem Garten Gottes, von seiner Gemeinde, in den Gott seine Blumen, seine Stiefmütterchen, seine Kinder einpflanzen will. Ich erzähle ihm, wie das interessant sei. Von Philippus wissen wir gar nicht viel. Wie das so ganz individuell anfängt, folge mir nach. Und dann das Letzte, was wir hören, Philippus in der Gemeinde Jesu Christi, unter Brüder und Schwestern. Und darum kommt es bei dem Philippus zu einem lebendigen und blühenden Glaubensleben, weil er da drin steht. Und darum gehst du kaputt ohne diese Gemeinschaft. Ich sagte ihm das Wort von Zinzendorf, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Weiß man in unserer Christenheit davon etwas? Sehen Sie, vielleicht muss ich noch viel derber sagen, wir stehen ja alle irgendwie in Sozietäten drin. In unserem Gesellschaftskreis, mit dem wir verkehren, im Berufskollegenkreis, in der Familie, die Tante und die Onkels. Und es sind so 1000 Sozietäten, in denen wir gebunden sind. Und wenn die Leute im Gottesdienst zusammenkommen, dann bleibt aber jeder in seinem Kreis. Und der Gottesdienst ist bloß ein Sandhaufen, der nachher wieder auseinanderfällt. Ich empfinde das immer wieder. Nee? Und dann kommt dazu, dass man vorher möglichst ganz still sein soll und hinterher noch stiller, und dass man also gar nicht weiß, wer überhaupt neben einem sitzt. Nee? Empfindet, dass wir unsere Gottesdienstgemeinden Sandhaufen sind. Da hält nichts zusammen. Mit trockenem Sand konnten wir Kinder keine Kuchen backen. Da hielt nichts. Also in Klammern gesagt, darum freue ich mich, wenn es hier vom Gottesdienst gar nicht still ist. Sondern wenn Sie nach rechts und links sagen, guten Tag, ich kenne Sie nicht, ich heiße Schulze. Ach, Frau Meier, wie schön. Sind Sie regelmäßig hier und so, nicht? Sollen wir guten Tag sagen, immer vor Kontakt aufnehmen. Nach rechts und links. Tun Sie es bitte, tun Sie es. Falten Sie auf all die Toren, die sagen, hier war vorher Krach, ist mir ganz egal. Aber lassen Sie uns doch mal ein bisschen zusammenkommen hier, nicht? Aber nun fängt Gott an und schafft Gemeinde irgendwo, wo 2 oder 3 zusammen sind in deinem Namen. Und meine Freunde, wenn wirklich Gemeinde entsteht und ein gläubig gewordenes Herz wird da eingepflanzt, dann geschieht das Merkwürdige, dass viele von den alten Bindungen, die schädlich sind, absterben. Einfach absterben. Ich erlebe das, wenn so ein junger Bursche Leiter wird, auf einmal ist aus mit seinem Fußballverein, weil er fühlt, ich komme in eine neue Gemeinschaft, in neue Sozietät. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Es ist doch interessant, dass wir von den früheren Freunden des Philippus kein Wort hören, aber er steht drin in der Gemeinde Jesu Christi. Darf ich Ihnen mal eine ganz tolle Geschichte erzählen? Es ist einige Zeit her, da rief mich ein Geschäftsmann an, ich möchte mal besuchen. Ja, ich sage, komme. Und da sagte, passen Sie auf, also der Herr sowieso, mit dem aber früher so einen Stammtisch gab. Und da kam er zusammen, da haben wir anständig gebechert. Und jetzt haben wir ihn eingeladen, er kommt seit einiger Zeit nicht mehr, eingeladen in Neujahrsnacht. Ich gebe zu, wird anständig gesoffen, nicht, aber es gehört dazu. Und denken Sie, der will nicht mehr mitmachen. Herr Pfarrer, Sie müssen mit dem mal reden, nicht? Der wird ein bisschen verrückt. Sie glauben gar nicht, wozu ein Pfarrer überall gebraucht wird, nicht wahr? zur Förderung des Wirtschaftslebens. Ich musste einfach lachen, nicht? Ich vermute, dass der Mann hier sitzt, nicht? Weil einfach deutlich geworden war, er war zum Glauben gekommen. Er gehört Jesus. Und nun war er eingepflanzt worden in die Gemeinde und da hat er Aufgaben, da ist sein Herz drin und da findet er Brüder und Schwestern und darüber war dieser alte Becherverein abgestorben. Einfach abgestorben. Philippus, wo sind deine alten Freunde? Ich weiß es nicht, sagt Philippus. Ich weiß, dass ich unter meinen Brüdern und Schwestern bin. Einmütig zusammen mit Beten und Flehen. Verstehen Sie, indem ich mir ist diese Predigt nicht ganz leicht geworden. Weil ich einfach zunächst ins Leere hinein meine Not sage gegenüber dem ganzen christlichen Betrieb, der unter uns üblich geworden ist. Es ist eine Bekehrung zur Gemeinde nötig. Wobei ich Sie nochmal bitte, unter Gemeinde nicht ein Küster, Pastor, Kirchturm oder sowas zu verstehen, ja? Sondern zur Schar derer, die ernst machen wollen mit der Nachfolge Jesu. Hören Sie auf mit der Spielerei. Es gibt eine Schar, die zum Himmel wandern will. Es gibt ein Lied, das haben wir so gern gesungen in meinem Elternhaus. Da heißt es, Himmel anwalt neben dir alles Volk des Herrn. Trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. O, schließ dich an. Kämpfe drauf, wie sie es gebührt. Denke nur durch Leiden führt Himmelsbahn. Ich muss noch kurz ein Letztes sagen. Der Garten Gottes, deines Gartens schöne Blumen. Wir sahen, was der Garten Gottes ist, eine Gemeinde in dieser Welt. Wir müssen uns auch zur Gemeinde Jesu Christi bekehren, nachdem wir uns zu ihm bekehrt haben. Und drittens, es blühen viele Blumen im Garten Gottes. Ich rede jetzt beinahe wie Mao Zedong, 1000 Blumen. Es blühen 1000 Blumen im Garten Gottes. Ich las neulich eine Lebensbeschreibung von dem Grafen Zinzendorf. Sie wissen, wer das ist. Gestorben 1760. Und da stand zu Anfang der Satz, der junge Graf ist durch die Hauptstädte Europas gegangen und suchte Gemeinde Jesu Christi und fand sie nicht. Ich glaube, man kann heute im christlichen Abendland durch viele Städte reisen und hat Mühe, Gemeinde Jesu zu finden. Man findet Pastoren, man findet Küster, man findet alles Mögliche, Kirchtürme, Glocken, Orgeln, aber Gemeinde. So wurde Graf Zinzendorf, so ging der Satz weiter, dahin geführt, dass er die Brüdergemeinde ins Leben rufen durfte. Gott braucht ihn dazu. Und dass das Urbild für Gemeindebildung geworden, diese Brüdergemeinde. Wenn wir die Berichte aus den ersten Jahrzehnten der Brüdergemeinde lesen, diesem Urbild von Gemeinde Jesu Christi, dann ist es so interessant zu sehen, welch ein buntes Schar da zusammenkam. Da war hoher alter schlesischer Adel und schlichte Handwerker, Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren, die ums Glaubens willen geflohen waren. Brüder, Schwestern. Da waren Männer und Frauen, Alte und Junge. Die Gemeinde, in die Philippus kam, sieht genau so aus. Sieht genau so aus. Da ist der Petrus. Ich vermute, dass vielleicht der Petrus manchen Leuten auf den Wecker fallen konnte, mit seinem etwas ungezügelten Temperament, nicht? Denn wir haben sie auch mal zurechtgestaucht haben, wie meine Brüder mich zurechtstauchen, wenn ich hier aus dem Pantinen kippe, nicht? Der Fisier manchen auf den Nerven. Da war der junge Johannes. Petrus war sicher alt schon. Da ist die Mutter Jesu, die reine Magd, Maria, und neben ihr die Magdalena, die Frau mit dem trüben Vorleben, mit dunklen Dingen in ihrem Leben, bis Jesus in ihr Leben kam. Es gab keinen größeren Unterschied als zwischen Maria Magdalena und Maria, der Mutter Jesu. Einmütig zusammen mit Beten und Flehen. Wer immer nur mit seinesgleichen verkehren will, mit Standesgenossen, Berufsgenossen, Allesgenossen, der wird niemals Gemeinde Jesu Christi in ihrer Herrlichkeit erleben können. Ich muss jetzt schließen. Lassen Sie mich zum Schluss noch mal eine kleine Sache erzählen, die mir für mein Leben wichtig wurde. Als mein Vater mit seinen 53 Jahren im Sterben lag, da habe ich nachts oft bei ihm gewacht. Und da hat er mir vieles mitgegeben, was für mein Leben entscheidend war. Und ich vergesse nicht, wie er in einer Nacht mir sagte, ich war junger Theologe, hochmütig, wie junge Theologen sein müssen, eingebildet auf meine Wissenschaft. Und da sagte er, mein Junge, halte dich in deinem Leben immer zu denen, die Jesus nachfolgen wollen, die um sein Wort zusammenkommen, zu denen, die unter einer Gemeinschaft haben. Es sind auch wunderliche Leute, sagte er, denn sie kriegen von allen Seiten Prügel. Von den Weltleuten kriegen sie Prügel, weil sie zu fromm sind. Von Pastoren kriegen sie Prügel, weil sie ihnen auch verdächtig sind, wenn sie ohne Pastoren Gottes Wort zusammenkommen. Und da sind sie auch wunderlich geworden, aber halt dich zu ihnen. Und dieser Rat ging in mein Herz. Und wenn ich nun dran denke, wie viel solcher Brüder und Schwestern aus der Gemeinde Jesu Christi im Siegerland und in württembergischen Gemeinschaftsstunden und in norwegischen Städten ich gefunden habe, dann wird mir das Herz weit. Und ich möchte Ihnen raten, bekehren Sie sich zu der Gemeinde derer, die ernst machen. Und wenn Sie keine finden, dann fangen Sie in Ihrem eigenen Haus eine an. Wir wollen beten. Herr Jesus, unser Herz sehnt sich danach, dass auch unter uns wieder offenbar werde, was du eigentlich willst, deine Gemeinde, an der du dich herrlich erzeigst, die du liebst, die dir nachfolgt, die die Schmach mit Freuden trägt. Schaffe du unter uns solche Gemeinde, wie wir sie um den Philippus her hier sehen. Amen.